Liebe Brüder und Schwestern, wir hören heute im Evangelium, wie ich es empfunden habe, in großer Eindringlichkeit, wie die Bibel uns Gott zeigt als den, der uns sucht. Das war für das Volk Israel eine umwerfende Erfahrung, dass Gott sein Volk den Menschen sucht. Das war nicht das, was üblich war in umliegenden Völkern, in anderen Gottesverehrungen. Da war es üblich zu denken, dass Gott ein Gestrenger ist, dass man ihn überzeugen muss, auf seiner Seite zu sein, dass man nur ja alles richtig machen muss. Aber dass Gott den Menschen, angefangen beim Volk Israel, dass er uns sucht, das war neu. Das war neu, dass wir wichtig sind, dass Gott ein Interesse an uns hat. Und zwar nicht nur einfach ein zweckmäßiges, weil er uns als Helfer oder als Marionetten, könnte man sogar sagen, braucht, sondern weil es ihm um uns geht, um das Volk und, wie wir in Jesus dann noch einmal deutlicher erleben, um jeden von uns. Und so hören wir in der ersten Lesung, wie das Volk sich abwendet und eben nicht Gott sucht, vielleicht weil es nicht begriffen hat, dass Gott das Volk sucht, und wie das Volk sich selbst sucht, seine eigene Position. Und um das zu erreichen, tanzen sie um ein goldenes Kalb, das sie dann ihr eigen nennen wollen. Ein Bild für alles falsche Streben, das wohin führt? In die Verlorenheit, in die Einsamkeit. Und wir kennen dieses goldene Kalb in verschiedensten Ausprägungen, auch bis in unsere Zeit. Es liegt den Menschen, anderswo Götter zu suchen, die eigentlich vor allem bedeuten, sich selbst an Gottes Stelle setzen zu wollen. Wir kennen das nur zu gut. Und die Welt, wenn wir sie anschauen, ist scheinbar wie in einem Strudel begriffen, wo wir bis heute um falsche Götter tanzen. Worum tanzen wir? Was suchen wir denn? Manches Mal suchen wir Macht. Manches Mal suchen wir Arroganz, die Besseren zu sein. Und manches Mal, und das ist vielleicht eine der schlimmsten Krankheiten der Seele, sind wir lau, sind wir gleichgültig, sehen gar nicht, wo wir um falsche Götter tanzen, sondern denken, nun, es ist doch alles in Ordnung so. Ganz lau, ganz eingelullt, könnte man sagen, ganz schläfrig. Und Jesus sagt einmal über diese Neigung des Herzens, sie wäre die schlimmste. Werdet ihr doch kalt oder heiß, würdet ihr doch ja oder nein sagen, ihr aber seid lau. Ich erwähne das, weil wir manches Mal, zumindest kenne ich das von mir, ich glaube, das liegt wohl in jedem, in dieser Gefahr sind, ganz lau zu sein und zu meinen, nun, die anderen tun vielleicht Unrecht, ja schlimmes Unrecht, und dann erheben wir uns. Und weil wir lau sind, forschen wir nicht in uns, wo wir vielleicht wach werden müssten. In der zweiten Lesung hören wir dann von Paulus, wie er hier an Timotheus schreibt, seinen Schüler. In ganz beeindruckender Weise bezeugt er dem Timotheus, und es ist aufgeschrieben, also auch uns, wie er selbst so lau war, obwohl er doch ein Hitzkopf war, ja ein Fanatiker, ein religiöser Fanatiker, der aber nicht hören wollte. Und so schreibt er, dass er den Herrn nicht sehen wollte. Vielleicht, so schreibt er, auch nicht sehen konnte, bis er ihn gefunden hat. Und im Herrn, in Jesus, hat er gefunden, dass Gott einem jeden gut ist. Dass die Liebe Gottes tatsächlich das ist, was allen seine Ordnung gibt. Paulus wollte eine andere Ordnung. Er wollte die Ordnung derer, die es richtig machen, und derer, die es falsch machen. Das ist nicht die Ordnung Gottes. Die Ordnung Gottes ist, dass er jedem gut ist. Und in seiner Güte sieht Gott, wo wir auf Abwägen sind. Und derselbe Paulus wird später einmal sagen, dass wir alle wie eingeschlossen sind in die Sünde, das heißt in die Lieblosigkeit. Wir alle wären auf der Seite derer, die Unrecht tun, wenn wir die Welt so einteilen wollten. Wir alle wären verloren. So erkennt Paulus später. Und dann erkennt er das aber in dem Licht, das Jesus uns zeigt, dass Gott einen jeden sucht. Dass Gott ringt um jeden Menschen. Und das ist für uns manches Mal unbegreiflich. Es ist nicht die erste menschliche Reaktion. Menschlich wäre es, dass wir uns zusammentun, versuchen es richtig zu machen und auch in der Gruppierung der Richtigen zu sein, sei es die Familie, sei es der Ort. Man kämpft dann früheren Zeiten gegen Alling zum Beispiel. Gell? Sei es die Religion, das kennen wir bis heute. Und das ist immer wieder eine Versuchung, auch in der Religion, sich selbst als die Richtigen zu erkennen und die anderen als die Falschen, ja als die Bösen, die zu bekämpfen sind. Wir haben in Jesus den Richtigen gefunden. Es ist wahr. Er ist das Licht der Welt. Er ist unser Retter, unser Erlöser. Ohne ihn wären wir verloren. Aber dadurch, dass wir ihn gefunden haben, sind wir noch nicht die Besseren. Wir haben den gefunden, den alle Welt braucht, den alle Welt sucht. Wir sind nicht die Besseren, aber voll Dankbarkeit können wir uns ihm öffnen, immer wieder neu. Und davon spricht dann das Evangelium in diesem wunderschönen Gleichnis, das Jesus erzählt von dem Vater mit den zwei Söhnen, die beide verloren sind. Der eine erlebt es und der andere, da erleben wir es mit, wie er es anfängt, vorsichtig zu realisieren. Der jüngere Sohn, dieser typische verlorene Sohn, es schaut nur auf sich. Wie um ein goldenes Kalb möchte er tanzen um das Vermögen, seine Erbschaft. Er fordert sie ein und er bekommt sie. Erstaunlich, dass der Vater ihn ziehen lässt. Und so ist Gott. Er lässt uns ziehen. Er gibt uns die Freiheit, unsere Wege zu gehen. Wie wir das entscheiden, das können wir von außen nicht beurteilen. Keiner kann das über den anderen sagen. Das geschieht ganz in unserem Inneren, diese Entscheidung für das, was ich als richtig, als wahr erkenne, von Gott her. Im Letzten und im Grunde geht es dabei immer um die Entscheidung, ob ich gut sein möchte, dem anderen und auch Gott gegenüber. Und so ist dieser jüngere Sohn und er möchte nur sich selbst gut sein. Er zieht aus, verprasst sein Vermögen in der irrigen Annahme, dass er im Verprassen Freunde gewinnt, die ihm scheinbar schmeicheln. Aber sobald das goldene Kalb, sein Vermögen, aufgebraucht ist, steht er alleine da. Und er sieht, wohin es ihn geführt hat. Ins Verderben. Und zum Glück sieht er es. Und zum Glück, so heißt es dann, geht er in sich. Überlegt, was er vorher hatte. Erkennt, wie reich er doch war. Nicht wegen seines Vermögens, sondern wegen seinem Vater. Und dann entscheidet er sich umzukehren, sich hinzuwenden zu seinem Vater, an den er sich doch erinnert, von dem er weiß, dass er ihn hatte. Ja, von dem er hofft, dass er ihn irgendwie immer noch hat. Und ganz bescheiden möchte er zu ihm gehen und sagen, ich bin es nicht mehr wert, das zu haben, was ich früher hatte, dich als Vater zu haben. Aber als Herrn, wie ein Knecht, möchte ich dir weiter dienen. Und dann kommt er hin und ganz beeindruckend fängt er an, sein Sprüchlein zu sagen, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater lässt ihn gar nicht ausreden. Freilich, man könnte sagen, wert war er es nicht mehr. Vielleicht wäre das richtig zu sagen, ich weiß es nicht. Verdient hat er es auf jeden Fall nicht, ein Kind seines Vaters zu sein. Aber der Vater lässt ihn nicht ausreden, weil wir es gar nicht verdienen können, Kinder des Vaters zu sein. Weil wir es einfach sind. Weil Gott so ist. Ungeachtet dessen, wie wir mit ihm umgehen. Wie wir mit dem Schatz umgehen, den er uns gibt. Auch dem Vermögen, das er uns anvertraut. Ungeachtet dessen, wie wir damit umgehen, sind wir seine Kinder. Und wenn wir noch immer umkehren, dann entdecken wir, dass er schon an der Schwelle des Hauses steht und Ausschau hält nach uns. Dieses eindrückliche Gleichnis Jesu beschreibt den Vater und beschreibt auch das, was im Herzen Jesu vor sich geht. Denn er ist ja, wie wir sagen, wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Er ist wie ein Widerschein der Liebe des Vaters, in dessen Liebe er ja immer schon lebt. Und er bringt uns zu dieser Liebe zurück, die er in sich trägt. Jesus und der Vater, sie halten Ausschau nach dem Menschen. Was für ein Bild bringt uns Jesus hier vor Augen über Gott und über den Menschen? Als erstes hören wir vielleicht oder sicherlich zu Recht, dass Gott auf uns schaut Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das als erstes hören, dass wir das als erstes erleben, in uns, an uns heranlassen. Gott schaut auf mich, er sucht mich. In Zeit und in Ewigkeit, für die Ewigkeit sucht er mich. Der ältere Sohn, er ist noch nicht so weit wie der Jüngere, der durch dieses Erkennen seines Elends hindurchgegangen ist. Der Ältere wird ganz neidisch. Er wirft dem Vater vor, er habe ihm nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt. Und der Vater antwortet, nicht zornig, nicht erbost, nicht im Zurückweisen, sondern, mein Sohn, du bist immer bei mir. Der Ältere geht daraufhin hinaus, er ist ärgerlich, zornig, verbittert, verschlossen. Verschlossen, dass er nicht umkehren kann zum Vater hin, weil er nicht realisiert, was er immer schon hatte. Ja, vielleicht hat er es noch niemals realisiert. Vielleicht geht es uns auch so, oder sicherlich geht es uns auch so, dass wir immer noch neu entdecken, aufdecken, erkennen, wie Gott ist, wie gut er zu uns ist. Bis an unser Lebensende und dann in Ewigkeit dürfen wir immer neu entdecken, wie gut Gott zu uns ist. Das Gleichnis Jesu hier endet noch nicht. Die Erzählung Jesu endet, aber wie es ausgegangen ist, wissen wir nicht. Als wenn Jesus uns hier mitnimmt in die Hoffnung, dass auch dieser, der ältere Sohn, es doch findet, was der Vater ihm da sagt, dass er zu Hause ist bei ihm. Gott gibt die Hoffnung nicht auf, niemals, für niemanden. Und wenn wir dieses Gleichnis dann so betrachten für uns selbst, dass wir immer wieder zu Gott zurückkehren dürfen, egal wo wie es um uns steht, egal welche Vorwürfe wir auch über uns erkennen, ja uns selbst anlasten, dass wir immer zu Gott zurückkehren können, in der Sicherheit, er lastet uns das nicht an. Er macht uns frei davon, immer neu. Er tröstet uns, wie wir als Kinder hoffentlich von unseren Eltern getröstet worden sind. So tröstet und noch unendlich viel mehr tröstet uns Gott. Erst recht, wenn wir in die Irre gegangen sind. Wir brauchen sie nicht fürchten, unser in die Irre Wege gegangen sein. Unsere Abgründe zwischen uns und Gott. Sünde bedeutet der Abgrund zwischen Gott und uns und auch zwischen Gott, zwischen uns und dem Nächsten. Wir brauchen uns nicht fürchten, weil wir ihn haben, der uns erlöst. Und wenn wir so weit sind in unserer Überlegung, dann gilt es, das zu lernen, was der ältere Sohn erst mühsam begreifen musste, was für ihn ein Hindernis war, zu Gott oder zu seinem Vater zu finden. Dass er nicht begreifen konnte, dass Gott den anderen auch liebt. Den, der so viel Unrecht in seinem Leben auf sich gehäuft hat. Das ist nur allzu verständlich. Und wir kennen diese Neigung in unserem Herzen, dass wir die Güte Gottes dem anderen nicht gönnen. Dem, der mir vielleicht Schlimmes getan hat. Und es ist vielleicht auch richtig, dass wir das nicht gleich können. Dass wir erst einmal zornig sind, erst einmal mit uns ringen. Und dann, wenn wir erkannt haben, ja, es geschah mir Unrecht, langsam auch zuzulassen, dass Gott dem, der Unrecht getan hat, doch auch heimholen will in seine Güte. Und wir erleben es anders, vielleicht weniger in uns selbst, wenn wir von Unrecht hören in der Nachbarschaft, in der Familie oder weiter weg durch die Medien. Und dann sind wir nur allzu schnell bereit, auf diese einzuschlagen, zornig zu sein. Und wir verbünden uns dann in einem Zorn, wir erleben das auch nur oft in den Medien, in einem gemeinsamen Zorn gegen die, die Unrecht tun. Es ist richtig, gegen das Unrecht zu kämpfen. Aber Gott kämpft nie gegen den, der Unrecht tut. Wir sehr wohl. Und da gilt es zu unterscheiden. Und wenn wir das nicht unterscheiden lernen, dann geht auch unsere Zeit in die Irre. Immer in neue Katastrophen hinein. Dann bauen wir nur neue Mauern, weil wir eben gegen den Menschen kämpfen und nicht gegen das Unrecht. Wir erleben vielen, auch in unserer Zeit, wo wir öffentlich uns gemeinsam vereinen, auch durch die Medien, im Zorn gegen diesen oder jenen, gegen diese Gruppierung, gegen diese Haltung, Geisteshaltung. Und das ist oftmals richtig. Aber falsch dabei, und das ist, meine ich, fast immer zu beobachten, ist, dass man sich da verbündet im Zorn gegen die, die Unrecht tun. Und damit schaffen wir nur tiefere Gräben. Damit eröffnen wir nicht einen Weg für unsere Gesellschaft und für uns selbst. Gott ist anders Und damit auch wir anders sein können, so meine ich, brauchen wir Gott, dass er uns hilft, im Letzten doch jedem gut zu sein, die Güte Gottes zu gönnen, ja zu hoffen für jeden Menschen. Gott hofft für jeden. Und wir sagen es, wir alle sind Kinder Gottes. Wie könnte Gott froh sein? Wie könnte Gott im Himmel seine Seligkeit erleben, wenn auch nur eines seiner Kinder fehlt? Und so ist dieses Gleichnis vom verlorenen Vater ein Bild, in dem wir selbst den Blick Gottes auf uns erleben dürfen, aber auch betrachten dürfen, wie Gott auf jeden Menschen schaut, auf wirklich jeden. Er hofft, dass alle heimfinden zu ihm, dass alle heimfinden, indem sie das Gute wählen und indem sie erkennen, wie gut er, Gott selbst, ist. Das Merkmal, dass wir Gott finden, so scheint es mir, ist, dass wir seine Güte annehmen und seine Güte dem Nächsten gönnen. Und das Merkmal, dass wir sie dem Nächsten gönnen, so scheint es mir, ist, dass wir selbst ein wenig gut werden zum Nächsten, zum Anderen. Und dieses Wunder, dass wir gut sein können, das ist uns doch geschenkt, weil wir selbst erleben, uns ist jemand gut. Der Nächste, die Eltern, der Partner, die Freunde und vor allem und immer wieder Gott selbst. Und so kommen wir jetzt zu dem, der der Ursprung dieser Güte ist, ja, der die Liebe selbst ist, und feiern seine Liebe, die bis zur Vollendung gegangen ist am Kreuz, um uns herauszuholen aus der Verlorenheit, um uns zu erwarten, um uns zu zeigen, dass wir immer erwartet sind und um uns zu lehren, dass jeder Mensch immer erwartet ist von Gott und so ein wenig auch von uns. Amen.